ritual, vestida y pura, y bailaremos juntos una danza. Die galizische Sängerin Ukia hat da zum rituellen Tanz eingeladen, hörte sich nach einem ziemlich fröhlichen und entspannten Unternehmen an. Apropos fröhlich und entspannt, wenn ich in den nächsten Minuten ein bisschen undeutlich reden sollte, das liegt daran, ich habe offenbar so nachhaltig über Kuchen und Kaffee geredet in den letzten Minuten, dass mir jetzt tatsächlich ein dienstbarer, guter Geist ein Stück Kuchen vorbeigebracht hat. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Auch das gehört natürlich zu einer zünftigen Pfingstfeier. Ich weiß ja nicht, wie das mit Kaffee und Kuchen in Afrika aussieht, aber irgendwas Leckeres wird es schon gegeben haben bei den Feierlichkeiten zu 50 Jahren Unabhängigkeit in Afrika, über die wir gleich reden werden. Aber vorher stimmen wir uns ein mit diesem Feierlied hier aus Ghana. Ghana, we now have freedom. Highlife nennt sich dieser Musikstil, eine Mischung aus Jazz-Einflüssen und traditionellen ghanaischen Musikelementen. Emmanuel Titi Mensa oder E.T. Mensa feierte mit diesem Highlife-Song die ghanaische Unabhängigkeit. 1957 war das. Und 3 Jahre später ging es dann so richtig los mit der Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten von den europäischen Kolonialmächten. 1960 war das sogenannte afrikanische Jahr, in dem 17 Staaten in die Unabhängigkeit entlassen wurden, von Kamerun bis Mauretanien, von Togo bis Nigeria. Ein Freiheitsschub für den Kontinent, der im vergangenen Jahr, 50 Jahre später, also groß und flächendeckend gefeiert wurde. Mit dabei eine Forschungsgruppe der Gutenberg-Universität Mainz, Nachwuchswissenschaftler vom Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, die vor Ort untersucht haben, wie in den unterschiedlichen Ländern diese Nationalfeiern gestaltet wurden. Organisiert, geleitet hat das ganze Projekt die Ethnologin Carola Lenz, die jetzt bei mir hier im Studio ist. Herzlich willkommen bei H2 Kultur.
Danke, ich freue mich hier zu Gast sein zu dürfen.
Ja, wir freuen uns auch. Solche Nationalfeiertage, also solche staatlichen Jubiläen, die haben ja immer was Ambivalentes. Wir kennen das vom Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Da weiß man auch nicht so ganz genau, soll man jetzt den Einheitsgedanken einfach mal hemmungslos feiern oder im Gegenteil eher kritisch Bilanz ziehen und feststellen, dass es da doch noch einiges zu tun gibt. Wie war das bei diesen 50-Jahr-Feiern in Afrika? Nostalgische Rückschau oder ja eher Kraft tanken für die Zukunft?
Ich denke, die Ambivalenz war eines der wichtigsten Merkmale dieser Feiern. Aber es wurde ganz sicher viel mehr und viel populärer gefeiert als bei unseren Einheitsfeiern. Rückblick auf die Vergangenheit, das war ein ganz wichtiger Aspekt. Man muss dazu wissen, die Bevölkerung der Länder, die gefeiert haben, ist ja sehr jung. Die kennen die Zeit der Unabhängigkeit aus der Schulbuchliteratur, teilweise von Erzählungen aus ihren Familien. Ansonsten ist das eine ferne, ferne Ära der Schwarz-Weiß-Fotografie, die ja eigentlich fast schon länger vergangen ist als 50 Jahre. Die Medien, die Regierung, Ausstellungsmacher, Universitäten und so weiter haben natürlich das goldene Jubiläum genutzt, um geschichtliche Bildung zu vermitteln. Was war damals, was war vorher, was war hinterher, vor allen Dingen, was war vorher, wie kam es zur Unabhängigkeit. Also es gab sehr, sehr viel didaktische Geschichtsarbeit. Und es gab auch sehr viel Kontroversen. Hat man was zu feiern und was genau feiert man, wie Unabhängigkeit zustande kam, wie unabhängig ist man heute? Ganz wichtig, aber eigentlich der Zukunftsaspekt. Fast alle haben doch konstatiert, die letzten 50 Jahre waren keine Zeit zum Jubeln, lassen eigentlich nicht so eine ganz positive Bilanz zu. Und man merkt das auch an den Logos und an den Slogans, die sich die verschiedenen Jubiläen gegeben haben. Ein Beispiel wäre zum Beispiel aus Kongo, was ja nun durch starke Armut, Reichtumsunterschiede, politische Krisen gekennzeichnet ist. Deren Wahlspruch für das Fest war Résolument tourné vers l'avenir, der Zukunft resolut zugewendet. Das zeigen die zusammen mit einem Leoparden, einem der Wappentiere von Kongo, und haben noch einen anderen Spruch dazu, agissons pour l'avenir, lasst uns in die Zukunft hinein agieren. Benin, so ähnlich, la postérité, construisons sans relâche, lasst uns ohne Unterlass für die Zukunft bauen.
Lassen Sie mich ganz kurz da mal einhaken. Heißt es denn, dass die kritische Reflexion auf die Vergangenheit dann eher überblendet wurde davon, dass das ausgeblendet wurde, dass man eigentlich sagt, ach komm, das mag bisher nicht so toll gewesen sein, weil diese 50 Jahre Unabhängigkeit waren ja nicht eine einzige Erfolgsgeschichte. Es gibt weiterhin große soziale, politische, ethnische Spannungen, aber dass man sagt, okay, jetzt ist der Punkt zu sagen, wir machen Schlussstrich und fangen neu an im Hinblick auf die Zukunft.
Also im Kongo war das ganz bestimmt so. In der offiziellen Darstellung, das Organisationskomitee hat diesen Zukunftsgedanken wirklich in den Mittelpunkt gestellt und hat gesagt, lasst uns einfach, ja nicht vergessen, aber lasst uns einen Schlussstrich ziehen.
Wer hat denn da eigentlich gefeiert? Sie sagten vorhin sehr viel Junge, es gibt eine große junge Bevölkerung, die hat auf ihre eigene Weise gefeiert. Hat die Bevölkerung als Ganze gefeiert oder war das dann eben doch eher vom Staat verordnete, vom Staat gestaltete, von den staatlichen Machtzentren, Machtstellen vorgeschriebene Arten zu feiern?
Sehr, sehr unterschiedlich und sehr vielfältig. Also erstens Unterschiede von Land zu Land und zweitens natürlich in jedem Land sehr unterschiedlich. Generell ist bei Nationalfeiern ja zunächst mal die Regierung diejenige, die sowas ausrichtet. Das ist in Europa und bei uns nicht anders. Es gab in den Presseberichten, in den Pressekommentaren oft sehr kritische Debatten dazu, wie die Regierung das tut und ob sie es überhaupt tun sollte. Allerdings ging keiner so weit zu sagen, 50 Jahre sollten wir gar nicht feiern. Schließlich wollte man auch gegenüber den geladenen Staatsgästen aus anderen Ländern gut dastehen. Also Kernelemente sind Regierungsfeier. Da drumherum lagern sich alle möglichen Aktivitäten an. Also die Universitäten feiern, die Gewerkschaften feiern, das Militär feiert. Und die machen zum Teil andere Geschichten, konkurrierende Geschichten und kritischere Blicke auf die Vergangenheit. Oder wir haben den Fall Madagaskar, um ein Beispiel zu nennen. Staatskrise, Präsident nicht legitimiert, durch Putsch an die Macht gekommen. Man fragt sich, wie kann ein Land ohne legitimes Oberhaupt überhaupt feiern? International nicht anerkannt, Wirtschaftskrise, alles wirklich sehr problematisch. In Madagaskar wurde ganz riesig gefeiert, eine große Party. Die Leute haben gesagt, 50-Jahr-Feier muss die größte Party sein, die das Land je gefeiert hat. Der Präsident hat es ausgerichtet, aber das hat die Leute nicht dazu bewogen, den Präsidenten hinterher zu unterstützen. Im Referendum haben sie ihm Unterstützung versagt, sie blieben kritisch und sie haben gesagt, wir feiern im Namen von Nation und Patriotismus, wir feiern nicht eine Regierung und schon gar keine politische Partei. In Nigeria, anderes Beispiel, Wahlkampf. Der Präsident hat eigentlich die Feiern genutzt, um auf Leistung der eigenen Regierung hinzuweisen und möglichst schon subtil und teilweise auch sehr offen Wahlkampf zu betreiben. Und von daher haben sie da also eine ganze Bandbreite. Und selbst wenn es die Regierung organisiert, nutzen andere die Plattform mit.
Kann man eigentlich an diesen Feiern etwas über den gesellschaftlichen, den politischen, den demokratischen Fortschritt in dem jeweiligen Land feststellen? Also welches waren unter diesem Aspekt auch die gelungensten Feierlichkeiten, die vielleicht auch die Fortschrittlichkeit der jeweiligen Gesellschaft am besten dargestellt haben?
Also ob es Fortschritt gab und wie unabhängig man ist, das war ein Thema, was immer sehr kritisch debattiert wurde. Aber es gab große Unterschiede bei den Feiern. Alle haben sich enorme Mühe gegeben, aber sagen wir mal, in einem Land wie Kongo konnte man über bestimmte Dinge nicht hinwegsehen. Also was da passiert ist, die haben die große Parade gemacht, den großen Staatsakt. Die hatten das Zeitmanagement nicht gut im Griff und es führte dann dazu, dass die Zivilparade abgebrochen werden musste nach zwei Gruppen, die durchmarschiert sind. Und dann, als die Parade abgebrochen wurde, hat die Bevölkerung, die vorher auf Distanz gehalten wurde, die Tribünen gestürmt und sich sämtliche Wasserflaschen, Plastikstühle, Stoffe, mit denen die Tribünen dekoriert waren, einfach mitgenommen. Und das ist schon ein Ausdruck gewesen von Armut, von populären Verteilungskämpfen und der allgemeinen Stimmung im Land. Mhm. Gegenbeispiel Benin, wenn ich darauf kurz eingehen darf, eine sehr bürokratisierte Feier, organisiert von einem Komitee, was seit einigen Jahren existiert, was nichts anderes macht, als Nationalfeiern zu organisieren. Oder Burkina Faso, eine unglaublich gut organisierte Zivilparade, in der wirklich aus den verschiedenen Regionen Delegationen mit ihren traditionellen Kostümen paradiert sind und das noch vor der nationalen Militärparade, also auch so ein symbolischer Akt, wir zeigen erst das Volk und dann das Militär, und das ging also auf die Minute genau, geradezu preußisch. Und war auch doch sehr, sehr populär.
Wir steigen gleich noch ein bisschen weiter ein in diese afrikanische Fest- und Feierkultur. Mal gucken, was da wirklich an aufsehenerregenden Sachen geboten wurde. Vorher wollen wir ein bisschen Musik hören. Musik, die im afrikanischen Unabhängigkeitsjahr geschrieben wurde. Musik aus der Republik Kongo von Joseph Kabasele Tshamala, Le Grand Kalle, wie er auch genannt wurde. Und das hier ist der Unabhängigkeits-Cha-Cha. Na dann mal los. 1, 2, Cha-Cha-Cha.
Indépendance, cha-cha, nos ouvriers, au Kinshasa, cha-cha, tout va guider. Au table ronde, cha-cha, va gagner. Au Nipada, cha-cha, nos ouvriers. Indépendance, cha-cha, nos ouvriers, au Kinshasa, cha-cha, tout va guider. Au table ronde, cha-cha, va gagner. Au Nipada. Cha-cha,
Der Independence-Cha-Cha von Joseph Kabasele-Tshamala aus dem Kongo war das. Kabasele-Tshamala, der auch nicht so richtig glücklich geworden ist mit der Unabhängigkeit der Republik Kongo, die er 1960 besungen hat, als er 1969 dann ein etwas zu kritisches Lied über den Polizeichef von Kinshasa veröffentlichte. Da musste er dann nämlich ziemlich schnell nach Paris flüchten. Aber gut, darüber haben wir auch schon geredet, über die Ambivalenz dieser Unabhängigkeitsfeierei. Mein Gast im Studio ist immer noch Carola Lenz, Ethnologin an der Universität Mainz, die mit einer Forschergruppe die Feierlichkeiten zu 50 Jahren Unabhängigkeit in diversen afrikanischen Staaten beobachtet hat. Frau Lenz, jetzt lassen Sie uns mal schauen, wie da so wirklich richtig auf den Straßen gefeiert wurde. Wie sieht das aus, wenn in Afrika offiziell gefeiert wird? Ist das so ein Standardrepertoire, das wir auch kennen, also von der Militärparade über die offiziellen Festansprachen bis zum nicht verzichtbaren Feuerwerk am Schluss? Oder gibt es da auch spezifische landestypische Feierrituale?
Also auf jeden Fall erstmal Standardrepertoire. Am Höhepunkt der Tag X wird mit diesem Standardrepertoire gefeiert. Das soll und muss auch so sein. Das erwarten auch die Menschen von ihrem Präsidenten, dass er da inmitten eingeladener Staatsoberhäupte benachbarter Nationen auch prangt und ein guter Gastgeber ist. Und es gibt Paraden, da zeigen sich erste Unterschiede, manche mit und manche ohne Zivilparade. Es gibt Feuerwerk, es gibt Fußballmatches, es gibt den Fahneneid, es gibt das Paradieren der Flagge und so weiter und so fort. Da drumherum rankte sich oft ein sehr buntes, volkstümliches Programm. Ich erwähnte Fußballmatches, aber dazu kommen natürlich auch noch einfach Partys, riesige Rockkonzerte, wo dann oft in den Medien und unter den Leuten debattiert würde, wen lädt man ein. Wen lädt man nicht ein? Und dann gab es so ein ganzes Repertoire, was auch mehr oder minder global ist, von so einer internationalen Eventkultur. Also es gab kaum ein Land, in dem nicht das Land in Umrissen als Geburtstagstorte ausgebacken wurde, oft gerne mit Zuckerguss in den Landesfarben dekoriert und manchmal auch mit traditionellen Trachtenfiguren so am Tortenrand. Und der Präsident hat dann bei irgendeinem Gala-Diner diese Torte feierlich angeschnitten. Oder die ghanaische Militärtruppe, die gerne eingeladen wurde, die Kapelle, spielte dann Happy Birthday für die Länder. Oder sie haben Projektionen von Präsidentenporträts auf Wasserfontänen oder auf Heißluftballons montierte Porträts sämtlicher verflossener Präsidenten. Also solche Formate wurden viel gewählt. Und dazu kommen dann noch drittens Formate, die wirklich eher landesspezifisch sind, also choreografierte Geschichte, war in Mali sehr populär. Man hat also einen Ablauf der letzten 1000 Jahre Geschichte präsentiert mit Tänzern des Nationalballetts und mit Tänzen aus allen Landesregionen. Und damit komme ich zu der Frage der Lokalspezifik. Das Problem in ethnisch heterogenen, vielfältigen, diversen und oft konfliktreichen Ländern ist, wenn ich ein lokales kulturelles Element zitiere in einer solchen Feier, fühlen sich unter Umständen andere Gruppen sofort ausgeschlossen. Das war in Ghana mit dem Unabhängigkeitsstoff. Man hat also Stoffe gedruckt mit den Logos und man wählte einen Stoff von den Ashanti im Süden des Landes und meine Freunde im Norden des Landes haben sofort gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Wir gehören auch dazu und wir sehen uns nicht repräsentiert durch diesen spezifischen Kente-Stoff, diesen festlichen, königlichen Ashanti-Stoff. Man hat dann nachgebessert und sofort noch einen neutraleren Stoff gemacht, mit dem die Leute sich dann anziehen, die schneidern sich Gewänder draus und laufen dann gerne also mit dem Nationalfeierstoff herum.
Aber das ist doch bemerkenswert, dass es dann wirklich so eine Sensibilität gibt. Also man kann ja durchaus mal ins Fettnäpfchen treten, man kann mal daneben greifen, man kann mal eine politisch unkluge Entscheidung machen. Aber die Fähigkeit, das dann zu revidieren und dann zu versuchen, alle sozialen Gruppen, alle ethnischen Gruppen in diesen Feierprozess hineinzuholen, ist doch wirklich ein Ausweis von funktionierender Zivilgesellschaft.
Das war Ghana.
Benin, es gibt auch Gegenbeispiele.
Benin hat was Ähnliches gemacht, das möchte ich noch kurz erwähnen, nämlich eine Karawane der 50 Jahre. Das war eine private zivilgesellschaftliche Initiative. Die sind durch das ganze Land gefahren mit einer Rockgruppe und wollten in allen Landesteilen mobilisieren und hatten eine Fahne dabei, die jeder Distriktkommandant bzw. Bürgermeister unterschreiben sollte, die dann überreicht werden sollte in der Hauptstadt. Also solche Formate gab es auch. Fackelläufe durchs ganze Land, Touren und so weiter. Aber es gab auch Länder, die gar nicht solche ethnischen Elemente aufgenommen haben, sondern die eigentlich nur die Standard, sagen wir, neotraditionelle nationalistische Rituale und Zeremonien und Symbole verwendet haben, um gar nicht erst solche Diskussionen aufkommen zu lassen. Mhm. Also Kongo wäre so ein Beispiel, wo das jetzt zum Beispiel gar nicht vorkam. Da war keine Referenz auf andere Landesteile.
Gab es so Feierlichkeiten, wo Sie sagen, da wurde richtig was ausgeblendet, da wurden Probleme unter den Tisch gekehrt, da wurde willentlich etwas ignoriert, was eigentlich aufs Tapet gehört hätte?
Man muss dann immer fragen, auf welcher Arena. Also weil auf der offiziellen Arena kann man nicht so viel präsentieren. Und indem man zum Beispiel eine schöne Präsidentengalerie benennt, blendet man aus, dass er eine von seinem Nachfolger eventuell ermordet worden ist oder durch einen Putsch an die Macht gekommen ist und so weiter. Man setzt die hintereinander wie eine Königschronologie und möglicherweise noch die First Lady mit dazu. Und dann hat man eine wunderbare, lückenlose Abfolge, wo nichts mehr vorkommt. Keine Militärputsche, keine Krisen, keine Kriege. Biafra-Krieg zum Beispiel ist ein Beispiel, was in der offiziellen Fotoausstellung in Nigeria so gut wie nicht behandelt wurde. Es wurden ganz breit thematisiert, alle Präsidenten, alle Gouverneure, die regiert haben seit 1960. Es wurde breit thematisiert. Der erste Doktor aus Nigeria, der erste Philosophieprofessor, der erste Radiomacher und so weiter. Und unter all diesen vielen Fototafeln kriegte dann der Biafra-Krieg eine einzige und da stand so, ja, es war 4 Jahre lang Krieg und der wurde beendet und Nigeria blieb einig. Das war ein Tabuthema.
Sie haben jetzt mit Ihrer Forschergruppe diese Feierlichkeiten, ich glaube in 10 von diesen 17 Nationen in Afrika beobachtet, untersucht. Gab es da was, von dem Sie sagen würde, da könnten wir auch was von lernen? Also wenn wir das nächste Mal den 3. Oktober begehen, dann guckt doch mal in die Richtung. Das könnte uns auch ganz gut zu Gesicht stehen.
Ich denke, alle Feiern waren doch wesentlich populärer und hatten mehr Volksfestcharakter als unsere Feier. Das hat aber auch damit zu tun, dass dieses Jahr 1960 so hervorragend eignet für eine Feier. Und zwar mehr als unser 1990. Es eignet sich so hervorragend, weil es die Fähigkeit hat, sehr dissidente Erinnerungen zu beherbergen. Alle können sich auf dieses Jahr beziehen und meinen ziemlich andere Geschichten. Und sie beziehen sich oft gar nicht unbedingt auf 1960. Also in dem Jahr wird ganz viel anderes mitgefeiert. Der erste antikoloniale Widerstand von, sagen wir, 1898. Der große Aufstand in Madagaskar 1947 gegen die Franzosen. All das wird in 1960 miterinnert oder in 2010 jetzt miterinnert. Und insofern hat dieses Datum Unabhängigkeit einen Appellcharakter, der sehr stark ist und der für einen Moment doch die Bevölkerung eint. Auch wenn man sich danach über alles wieder streitet und vor allen Dingen über das eigene Land sehr, sehr kritisch redet. Aber sie sind geeint, nicht zuletzt im gemeinsamen Erfahren von Unzulänglichkeiten.
Ja, das könnten wir uns ja auch ganz gut vorstellen bei uns. Das ist ja auch etwas, was wir zu bedenken haben. Ich könnte mir auch so ein Einheits-Cha-Cha-Cha ganz schön vorstellen am 3. Oktober, aber das könnte man ja vielleicht in Auftrag geben. 50 Jahre Unabhängigkeitsfeiern in Afrika, das war die Ethnologin Carola Lenz von der Universität Mainz. Vielen Dank, Frau Lenz, dass Sie da waren.
Ja, vielen Dank.